Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Ich bin Inga und ich treffe heute den Sebastian Meinecke. Diesen Mann müssen Sie kennenlernen. Er ist Kopf, Herz, Hand, Mut, alles hinter Urban Bikes. Ein ganz toller Fahrradhersteller hier aus Deutschland, der in den unterschiedlichsten Dimensionen Innovationen getätigt hat, ein echter Disruptor ist. Wir sprechen hier sowohl über das Produkt an sich, wir sprechen aber auch über die Herstellerwege, wir sprechen auch über den Vertrieb. Sebastian Meinecke war nämlich einer der ersten Fahrradhersteller, der seine Produkte über den Autohandel vermarktet hat. Um dieses Thema und viele andere rund um E-Bikes, Bikes soll es heute gehen. Sebastian, ich sage erstmal herzlich willkommen.
Hi Inga, grüß dich. Ja, vielen lieben Dank für eure Einladung. Ich freue mich natürlich heute auch hier Teil eures Podcasts zu sein und verspreche allen da draußen, liebe Zuhörerinnen, dass wir heute sehr tief in die Materie einsteigen, um Autohandel und Fahrradhandel.
Euer Motto ist Think Outside the Frame. Ich habe dich kennengelernt als sprudelnden Visionär, der vor nichts Halt macht, als du auch gesagt hast, du möchtest Mobilität auf den Kopf stellen. Und jetzt meine erste Frage, Sebastian. Wie weit bist du denn damit schon gekommen?
Ja, ich würde mich mal selbst so auf 60% jetzt kategorisieren. Tatsächlich haben wir uns eine sehr große Vision gesteckt mit unserer Marke Urban Bikes. Wir verstehen uns nämlich darin, auf 4 Säulen aktiv zu sein, um die Mobilität, wie ich selbst gesagt habe, auf den Kopf zu stellen bzw. umzukrempeln. Wir wollen natürlich erstmal das Thema Zweirad im Kern disruptieren. Das haben wir auch getan, indem wir uns halt überlegt haben, wie können wir auf Werkstoffebene, aber auch auf funktionaler Ebene, sprich auf dem Produkt selbst, aber auch über den Prozess und über die Kultur diskutieren. So haben wir prinzipiell unseren Fairframe, wie du einleitend auch schon mit reingegeben hast, ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben ein komplett neues Konstrukt von Fahrradrahmen geschaffen, auf dessen wir grundsätzlich 3 verschiedene Segmente ausüben, die sich sehr stark am Ballungszentrum, sprich an urbanen Metropolen, konzentrieren. Und da versuchen wir natürlich sehr zukunftsorientiert und wegweisend voranzuschreiten, indem wir uns natürlich dann auch Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir vor allen Dingen dann in Bezug auf die Wertschöpfung anders agieren? Das heißt, regionale Produktion ist ein ganz großes Thema bei uns. Dann natürlich auch die bedarfsgerechte Produktion. Und dann natürlich auch, für wen wollen wir eigentlich dann die Produkte entwickeln? Und wie sind die dann als Beitrag zu werten, als Bestandteil der Mobilität? So sind wir prinzipiell jetzt schon im 7. Jahr aktiv, sind jetzt vor allen Dingen zu der Kernfrage angekommen, dass wir uns natürlich jetzt auch Gedanken machen, wie bringen wir die Produkte auch an den Mann, an die Frau? Das heißt, die Schnittstelle zum Handel ist natürlich nochmal eine sehr wichtige. Diese Fragestellung haben wir jetzt so uns auf die Agenda gesetzt, dass auch wir in diesem Fall versuchen zu disruptieren und den Handel ein Stück weit zu kippen und gewisse, ich sag mal, konservative Prozesse und Denkweisen und Muster aufzubrechen.
Genau, und das klappt ja auch schon ganz gut. Also ihr habt schon viele große Händler quasi geonboardet. Ich will noch mal ganz kurz bei euren Fahrrädern bleiben. Also erstens sind designtechnisch was ganz Besonderes, aber eben nicht nur das, damit man weiß, wie innovativ euer Produkt ist. Ich denke da vor allem an den 3D-Druck. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
Wenn wir jetzt mal rein die Produktebene beleuchten, haben wir am Kern erstmal die herkömmliche Baustruktur, sprich den Fahrradrahmen, aufgebrochen. Man kennt ja prinzipiell den Fahrradrahmen zumeist an der Demandgeometrie. Das heißt, es sind eigentlich 2 Dreiecke, die sich aneinander aufspannen. Das ist ein grundstabiles Konstrukt. So, und für uns war damals die Fragestellung aufgeworfen, wie kann man grundsätzlich diese Geometrie aufbrechen zugunsten der Nutzung der Nutzerin letztendlich. So haben wir uns die Überlegung gefahren, dass es halt interessant wäre, durch die Kombination aus Werkstoff und Design mehr Komfort über den Rahmen selbst zu generieren. So haben wir praktisch unterschiedliche Konzepte durchlebt, auch haben wir sehr historisch tief reingeblickt, was es alles so schon mal gegeben hat. Und so sind wir eigentlich auf das Thema Soft-Ride gestoßen. Das heißt, wir haben es geschafft, in der Anwendung eines altbewährten Werkstoffs, hier Stahl bei uns, eine Geometrie aufzurufen, eine Baustruktur, die es ermöglicht, das Hinterrad elastisch aufzuhängen. Das heißt, über den Rahmen selbst, ohne dass wir jetzt weitere Anbauteile beleuchten, schaffen wir mehr Fahrkomfort, ohne aber die Leistung, die wir benötigen, sprich das, was wir von den Muskeln her einleiten, dann zu kannibalisieren. Das heißt, er fährt sich deutlich straffer im Tretlagerbereich, haben aber gleichermaßen den Effekt über den Hinterbau, die elastische Aufhängung, dass wir Komfort generieren. Durch die Disruption über den 3D-Druck haben wir es geschafft, Design und Funktion in ein Gleichgewicht zu bringen. Durch den 3D-Druck war es uns so möglich, dann auch eine bedarfsgerechte Produktion vor der Haustür zu gewährleisten. Deswegen ist das Produkt Softride bei uns das Kernelement, welches wir, wie gesagt, auf drei Ebenen im Fahrradhandel ausleben oder im Fahrradsegment. Und das wäre einmal zu nennen im Urbansektor. Das ist unser Stadtfuchs zu Hause. Wir haben hier die Analogie zur Tierwelt, weil wir uns dort auch sehr viel Inspiration holen. Und das zweite Segment wäre dann das Gravel-Segment, wo unser Waldwiesel zu Hause ist. Und unser letztes Segment, das wäre das Segment der Rennradklasse, wäre der Straßenfalke. Und wie der Name da schon verrät, haben wir auch wieder die Analogie zur Straße und zur Tierwelt.
Was mich ja auch beeindruckt, ist, dass ihr eben durch dieses 3D-Druckverfahren in der Lage seid, hier, also gar nicht weit weg sozusagen von Magdeburg, fast alle eure Teile herzustellen. Und ein großer Hintergrund dafür ist ja, glaube ich, auch Nachhaltigkeit. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, was euch da treibt. Grundsätzlich eben das Fahrrad als nachhaltigere Mobilitätsform als Autos, aber eben auch alles um dieses Fahrrad drumherum trägt diesen Effizienzoptimierungsgedanken und eben auch den Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit.
Tatsächlich war es auch einer unserer Missionen, die Wertschöpfung hier in Deutschland anzusiedeln. Wir hätten Urban als solches gar nicht ausgegründet, wenn wir es nicht von vornherein irgendwie geschafft hätten, unsere Produkte hier auch zum Großteil zu produzieren. Wir wenden aber diesen Begriff der Nachhaltigkeit auch sehr weit gefächert ein, indem wir halt auch schauen, okay, die Menschen, die sich sozusagen in unserem Ökosystem befinden, welche Rolle spielen die denn? Wirklich angefangen von unserer Unternehmung, von unserer Kultur, dann auch von der Kommunikation, dann tief rein bis in die Wertschöpfung, bis aber auch zum Produkt selbst. Weil auch das Design zum Beispiel vom Produkt kann sehr nachhaltig angesetzt sein. So haben wir schon von Grund auf immer diesen Plattformgedanken geführt. Das heißt, wir richten unseren Rahmen immer als Plattformarchitektur aus, der advanced vorausgedacht ist. Das heißt, heute kann ich auf dem System Software, so wie er besteht, alle drei Segmente gleichermaßen bedienen. Zum Beispiel ist eine Anwenderin heute vielleicht eher urban Zentrum zu Hause. Das heißt, nutzt den Stadtfuchs meinetwegen als Commuterin. Morgen kann sie aber, wenn sie sich vielleicht demografisch verändert hat, im Speckgürtel ansässig sein, will jetzt so unbefestigte Wege mehr oder weniger nutzen, um zum Ziel zu kommen. So wäre denn auf dieser Plattform das Upgrade möglich, zum Waldwiesel auf- oder abzusteigen. So, und so schaffen wir natürlich innerhalb unseres eigenen Produktlebenszyklus eine Geschlossenheit, einen Kreislauf, wo der Anwender, die Anwenderin immer die Möglichkeit hat, mit nur einem Bike die jeweiligen Einsatzgebiete, Bedürfnisse dann natürlich aufzustellen. Bei uns existiert seit der ersten Stunde ein Mehrwegsystem, ja, wenn es darum geht, Roherzeugnisse von A nach B zu transportieren. Das heißt, wir haben die Wertschöpfung noch nicht vollständig bei uns am Standort. Wir haben einen Aktionsradius in unserem Ökosystem produzieren von ca. 250 Kilometer. Plus haben wir selber uns auch die Frage gestellt, ob wir zur Belieferung unserer Partner überhaupt ein eigenes Firmenauto brauchen. Wir selber besitzen bis heute kein Firmenauto. Wir sind überzeugte Radlerinnen und wir haben uns hier an den Standort Carsharing geholt, um halt wirklich nur zum Zeitpunkt des jeweiligen Nutzungsanspruches uns das Auto mit reinzuholen, um unsere Ware dann anzuliefern und fertige Ware gleich wieder abzuholen. Plus, dass wir natürlich darauf ein Augenmerk richten, dass wir keinerlei Verschwendung unterlegen sind. Wir trangieren unser Lager wirklich nur in 2-Monats-Zyklen, wodurch wir keine riesen Lagerbindung haben. Auf der anderen Ebene haben wir dann natürlich auch nicht diesen Größenanspruch, haben auch nicht so viel Überhänge an Material. Das heißt, wir haben eigentlich immer on peak, on time die jeweiligen Materialitäten, die wir dann auch nur auftragsgebunden brauchen. Und das ist auch nochmal das zweite Stichwort. Bei uns gibt es grundsätzlich keine Lagerhaltung auf unsere kompletten Produkte. Das heißt, wenn man bei uns in die Manufaktur kommt, sieht man keine fertigen Räder, die als solches keinem Auftrag unterlegen sind. Und diesen Zusammenhang können wir auch jetzt wieder nur herstellen, indem wir halt auf neuartige Technologien wie unter anderem den 3D-Druck setzen, beziehungsweise auf Partnerschaften, die sich im regionalen Umfeld bei uns befinden.
Und ich glaube, wenn jetzt der ein oder andere OEM vielleicht sogar zugehört hat, wird er sich denken, wow, das, was Sebastian da erzählt, da arbeiten wir auch schon dran. Und da seid ihr einfach, weil ihr von Anfang an mit einem ganz anderen Mindset reingegangen seid, komplett anders aufgestellt. Ihr habt ja eben nicht nur geguckt, wie kriegen wir dieses Fahrrad so effizient wie möglich und so nachhaltig wie möglich an den Mann, sondern wie kriegen wir es bestmöglich eben an den Mann oder die Frau. Natürlich werden Fahrräder normalerweise über den Fahrradhandel vertrieben. Und jetzt wissen wir, dass jetzt sich seit einiger Zeit ändert. Und ich glaube aber auch ein Grund, weshalb sich das ändert, ist einerseits natürlich, dass der E-Bike-Markt so wahnsinnig geschossen ist, gerade wegen der Corona-Zeit. Aber das seid auch ihr, weil ihr nämlich eure Fahrräder versucht über den Auto Handel zu vertreiben. Was steht denn dahinter? Warum hast du initial überhaupt diesen Gedanken gehabt?
Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wer sind denn unsere Nutzerinnen? Okay, wenn wir uns, sag ich mal, einer gewissen Qualität verschreiben, ja, und einer gewissen Innovation auf Produktebene, worauf kommt es denn noch an? Da haben wir festgestellt, eine Frage nach der Individualität, vor allen Dingen in der Zweiradmobilität, ist sehr groß, Tendenz stark wachsen, sodass wir dann uns die Frage gestellt haben, wenn wir uns der Individualisierung als solches verschreiben, wie muss diesbezüglich dann der Touchpoint zu dem jeweiligen Kunden, zu der jeweiligen Kundin aussehen. Und so haben wir uns erstmal dazu entschieden, wir wollen als OEM, als Hersteller selbst, immer einen direkten Touchpoint, warum wir sozusagen auch nach wie vor direkt vertreiben. Das heißt, wir haben hier einen eingebetteten Showroom bei uns am Standort, wo man auf Anfrage sich einbuchen kann zum Testride, wird beraten, kriegt einen leckeren Kaffee und erlebt die volle Experience. Das machen wir aber auch digital. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder natürlich sich hier nach Magdeburg einbuchen kann. Diesbezüglich sind wir dann weiter in den Gedankenzügen, was sind denn die grundsätzlichen Cluster? Das heißt, wo hat man den Touchpoint zum Zweirad, zu E-Bikes, zu Bio-Bikes als solches? Klar sind wir gestartet historisch im klassischen Fahrradhandel, haben aber auch festgestellt, dass der Fahrradhandel sich als solches sehr schwer mit unserem Produkt tut. Nicht, weil er nicht von unserem Produkt überzeugt ist, aber der Fahrradhandel ist halt darin natürlich aufgestellt, dass sie relativ schnell konvertieren wollen. Warum? Sie haben halt sehr viel Material auf Lager, weil die OEMs als solches sie dazu natürlich auch befähigen. Deswegen haben wir uns wieder die Frage gestellt, okay, wo könnte denn die gemeine Kundin letztendlich sich noch bewegen? Wo sind weitere Touchpoints zur Mobilität? Eine allgemeine Fragestellung. Und so kam es eigentlich, dass vor circa 3 Jahren eigentlich der Autohandel im ersten Zug auf uns aufmerksam geworden ist, dass einer aus dem Autohandel bei uns die Anfrage platziert hatte, hey, wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht mal zusammen darüber philosophieren, ob das Thema E-Bike bei uns nicht Einzug halten könnte über die Marke Urban Bikes? Das war damals die Andersgruppe, darf ich auch nennen, wo wir dann angefangen haben, über ein Shop-in-Shop-Prinzip stationär die Marke Urban über das Portfolio der 3 genannten Klassen dann halt einzuführen. Relativ zeitgleich kam schon die 2. Autogruppe auf uns zu, die jetzt leider das Zepter wieder hingeworfen hat. Das war nämlich die Sänger Neo, die Sängergruppe. Mit diesen Anfragen haben wir uns dann natürlich verstärkt mit diesen Impuls aus dem Autohandel vertraut gemacht und hinterfragt, wie müssen wir als Hersteller wirken, wie müssen wir uns aufstellen, um den Autohandel als solches vorbereiteter zu fitten und vor allen Dingen, welche Chance ergibt sich mit dem Autohandel. Man muss dazu sagen, dass der Autohandel, und da seid ihr natürlich näher an der Materie als wir, sicherlich auch gerade vor Herausforderungen stehen, weil natürlich da gewisse Modelle, Vorgehensweisen jetzt Einzug halten, die von den OEMs als solches ausgesprochen werden. All over ist natürlich immer die Frage, wie wird sich die Mobilität entwickeln? Welche Objekte, welche Fahrzeugklassen werden in der Mobilität zukünftig, vor allen Dingen mit Blickpunkt Ballungszentren, die jeweiligen Rollen spielen? Und so finde ich eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Autohandel sehr stark, weil sie auch zum Umdenken jetzt angeregt sind über die jeweiligen Agenturmodelle, dass sie sich selber mit diesem Grundgedanken auseinandersetzen und mehr dazu kommen, dass sie nicht nur Anbieter in weiterer Zukunft sein werden von 4-rädigen Fahrzeugen, sondern vielleicht sogar auch von 2-rädigen. Und so ist eigentlich die Chance gegeben, dass das E-Bike definitiv auch in diesem Cluster unbedingt zwingend Einzug halten müssen. Mittlerweile haben wir circa 10 Gruppen schon an unserer Seite. Wir begleiten da wirklich auf Augenhöhe, immer unter dem Deckmantel, dass wir bedarfsgerecht produzieren. Da geht es um eine selektive Aufstellung am Kunden unter Berücksichtigung dessen, dass wir die individuellen Bedürfnisse direkt dann über die Manufaktur on demand in die Produktion bringen.
Welche Vorteile ergeben sich denn für euch aus der Zusammenarbeit mit dem Autohandel? Im Vergleich zum Fahrradhandel, gibt es denn da was, was du als Vorteil siehst?
Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass viele Autohändler als solches sehr selektiv unterwegs sind. Ja, das heißt, sie sind auf wenige Marken geprägt, wenn nicht sogar nur auf eine Marke. Dadurch sind sie natürlich ganz anders in der Qualität aufgestellt. Damit will ich jetzt gar nicht zu sehr pauschalisieren, ja, oder gegen den Fahrradhandel als solches sprechen. Aber meiner Meinung nach steckt die Beratung und vor allen Dingen die Mobilität auf Premium-Ebene eher darin, dass man die Kundinnen, ja, oder die Nutzerinnen spezifischer als solches berät, mit, wie gesagt, sehr viel viel Qualität. Das hat der Autohandel als solches vielleicht schon früher und besser verstanden. Schau dir heute mal einen klassischen Fahrradhändler an. Die meisten haben wirklich mindestens 10 Marken im Programm. Das heißt, Selektion als solches wird dort noch nicht sehr stark gelebt. Und demzufolge steht die Nutzerin, der Nutzer, der dort reinkommt, um sich beraten zu lassen, rechts zwischen den Stühlen, wenn er nicht ganz gezielt weiß, was er möchte. Und das ist, finde ich, schon mal ein wesentlicher Vorteil, dass man dort viel direkter beraten werden kann, weil sich schwerpunktmäßig viel stärker auf weniger im Portfolio konzentriert wird. Plus ist der Autohandel von den Räumlichkeiten erstmal demografisch sehr gut besetzt, flächendeckend. Das heißt, man hat dort erstmal eine sehr gute Infrastruktur und einen sehr guten Touchpoint, wenn es darum geht, das Produkt zu erleben, Look and Feel, auch vielleicht die erste Probefahrt durchzuführen, die erste Beratung zu genießen. Zudem sind die meisten Autohändler auch sehr gut ausgestattet. Das heißt, das Personal ist, wie gesagt, sehr gut geschult. Die Räumlichkeiten sind sehr modern, was natürlich auch wieder durch die OEMs getrieben wird. Das Ambiente stimmt letztendlich. Es ist, wie gesagt, dann auch meist sehr großzügig, sehr freiflächig aufgestellt, wodurch es natürlich viel einladender ist, dort praktisch sich beraten zu lassen, als in einem überfüllten Showroom, sage ich mal. Auch das Stichwort Personal ist auch nochmal ein ganz wichtiges. Da ist der Autohandel, ich sage es doch mal direkt, oftmals stärker geschult, wenn es darum geht, sehr tiefgreifend beraten zu können. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn es darum geht, Bedürfnisse abzutasten und abzufragen und diese dann auch individuell bespielen zu können. Wir sind hier Pioniere, das heißt, wir sind hier einer Erstbegehung als solches unterlegen. Das heißt, wir müssen natürlich überhaupt erstmal schauen, welche Infrastrukturen sind evident, wie ist vor allen Dingen der Mindset letztendlich. Ja, man muss natürlich dem Autohandel, ich sage es jetzt mal salopp, erstmal eintrichtern, was es heißt, ein Fahrrad zu verkaufen, vor allen Dingen, wie man ein Fahrrad verkauft, wer dahinter steht, worauf es ankommt. Das ist alles eine grundsätzliche Voraussetzung, um erfolgreich zu sein und auch Fahrräder verkaufen zu können. Das ist nicht ganz einfach. Bloß muss man dazu sagen, dass man, obwohl man dort meist den Service antrifft im Autohandel, auch diesen nicht 1:1 mit onboarden kann. Das heißt, auch da muss man schauen, welche Rollen sind evident, wie kann man dann vielleicht auch den Service zum Thema Zweirad dort mit integrieren, vielleicht auch unter der hinreichenden Voraussetzung, dass sich durch die Elektrifizierung vielleicht Kapazität und Ressourcen ergeben haben. Aber auch das ist mit einer gewissen Standardisierung erstmal hart zu erarbeiten. Das war genau jetzt seit circa 3 Jahren unser Auftrag, dass wir gesagt haben, okay, wir haben für uns den Autohandel als solches verstanden, indem wir natürlich sehr viele Fragen gestellt haben, indem wir sehr dicht dran waren und haben für uns jetzt ein agenturähnliches Modell entwickelt, um halt Partner entsprechend komfortabel zu onboarden. Das heißt, die Risiken, die Startrisiken rauszunehmen, wenn es darum geht, den Autohandel mit Urban Bikes auszustatten.
Wenn man sich jetzt als Händler bei euch meldet, ihr wisst genau, was ist der nächste Schritt und könnt eben dem Handel ganz zielgerichtet beraten dazu, wie eben die ersten Bikes ins Portfolio aufgenommen werden.
Ja, also wir gehen wirklich ganz tief rein. Für uns ist vor allen Dingen Service immer ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch für uns selber beleuchtet haben. Deshalb haben wir auch in unserer Manufaktur zum Beispiel implementiert auch eine eigene Service-Linie. Das heißt, wir sind immer Eskalationsstufe, weil uns nichts daran gelegen ist, nur das Produkt zu verkaufen. Wir haben eine Standardisierung für uns Arbeit, die eigentlich gleichermaßen immer angesetzt wird. Das heißt, wenn ein potenzieller Autohändler, Autohändlerin bei uns anfragt, fragen wir grundsätzlich durch Erstgespräche überhaupt erstmal ab, was denn die Intention ist. Warum wurden wir angefragt? Und gehen dann strategisch über eine Q&A sehr tief rein, indem wir herausfinden wollen, wo das ganze Szenario, dieser Business Case dann hinführen soll. Wie viel Ressourcen zur Verfügung stehen, wie groß das Ganze denn halt aufgerollt werden soll. Um dann wirklich über gewisse Absatzpotenzialrechnungen, die wir dann auch mitbringen, dann das jeweilige Marktpotenzial des jeweiligen Standorts dann auch definieren zu können. Dann gehen wir eigentlich tiefer rein, dass wir sagen, wie sieht der Kundenstamm aus, wie sieht die Zielgruppe aus, die der Autohandel auf dem aktuellen Portfolio zieht und wie ist demografisch der Standort gelegen, um herauszufinden, welches Produkt aus unserem Segment nach gewissen Individualisierung und funktionalen Tiefen ist dann das Passende, um die Erstausstattung letztendlich dann natürlich auch definieren zu können. Dann haben wir natürlich eine Vorstellung, dann haben wir auch ein Pricing über das Portfolio, können auch dann definieren, was wir in die Absetzung, also in den Absatz bringen wollen, welche Volumenströme wir uns errechnen über das Jahr. Dann machen wir uns Gedanken, wie wir uns vertrieblich aufstellen, dass wir schauen, okay, wer ist denn innerhalb der Strukturen überhaupt erstmal da, um unsere Marke und unser Produkt mit dem kompletten Potpourri zu beraten und zu verkaufen. Das heißt, wir müssen da erstmal Mindset-Arbeit leisten, die richtigen Rollen als solches definieren. Dann gehen wir weiter, dass wir sagen, okay, wenn wir das haben, wie schaffen wir es jetzt, Momentum für die Verkäuferin in den Autohandel zu bringen, indem wir uns dann über Marketingaktivitäten Gedanken machen. Da geht es sogar so weit, dass wir uns mit den internen Marketingrollen Betreuen des Autohandels dann verständigen über sehr weit gediente Workshops und Sessions, dass wir denen erklären, okay, wie müssen wir umdenken, dass ihr das Produkt Fahrrad als solches bei euch mit in die Vermarktung bringt. Ansonsten geht es sogar so weit, dass wir uns selbst mit deren Agenturen in Verbindung setzen. Der letzte Punkt ist ein sehr entscheidender Punkt, dass wir schauen, wie bringen wir den Service mit rein. Und da haben wir eigentlich drei Stufen. Die erste Stufe ist, habt ihr Kapazitäten intern? Das wäre natürlich immer der Best Case. Dann lasst uns diese Kapazitäten nutzen, lasst sie uns aufbauen. Das heißt, wir schulen, wir starten teilweise auch schon aus mit Werkstattausstattung etc. Oder aber wir haben ein hybrides System. Das heißt, wenn die Initialkosten oder die Ressourcen als solches noch nicht vorhanden sind beziehungsweise nicht gezahlt werden möchten am Anfang, können wir in der näheren Umfeld des Autohändlers, der Autohändlerin noch einen Servicepartner zur Seite stellen. Oder aber wir selber eskalieren in der dritten Stufe anfänglich zur Unterstützung des jeweiligen Partners im Onboarding, indem wir sagen, okay, der Service wird erstmal über Urwahn über einen gewissen Zeitraum X dann abgewickelt, damit derjenige, diejenige sich erst einmal voll und ganz auf den Verkauf und das Marketing der Produkte konzentrieren kann.
Jetzt wollte ich nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das, glaube ich, trotzdem auch eine Grundvoraussetzung ist. Am Ende kommt es natürlich auch auf Fachkräfte an. Ich weiß von anderen Autohändlern, mit denen wir gesprochen haben, dass sie eben für ihr Fahrradgeschäft natürlich auch gezielt rekrutiert haben. Also das heißt, sowohl Menschen, die einfach eine Fahrradpassion haben und sich gut auskennen oder die eben vorher schon in dem Bereich aktiv waren, dann gibt es auch so ein bisschen so Zusatzideen, wie wir hatten mal ein Autohaus, die haben dann mit einer Physiotherapie eine Kooperation gehabt oder holen dann Hotelfachpersonal, damit erstmal eine ganz andere Eingangssituation, ein ganz anderes sozusagen Hospitality-Gedanke auch in den Kopf ist. Also das gibt es natürlich auch. Aber wie wichtig ist das, eben schon bereits geschultes Zweiradpersonal zu haben? Oder ist das bei euch auch so, dass über euren Ansatz diese Schulung und das Fachwissen dann eben auch einem Verkäufer, der bisher in seinem Leben 20 Jahre Autos verkauft hat, das sozusagen mitzugeben?
Natürlich ist die Frage nach dem Mindset eine sehr wichtige. Also es ist zweierlei einzusetzen. Geschultes Fachpersonal geht nichts drüber. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel einen Servicemechaniker oder Zweiradmechaniker als solches aus dem Fahrradhandel als solches zu ziehen oder aufzubauen, ist das natürlich immer Gold wert. Gleiches gilt auch für den Verkauf. Aber nun ist es mal so, dass der Autohändler nicht sofort die Möglichkeit hat, dort entsprechendes Fachpersonal zu heilen. Und wir haben in der Vergangenheit tatsächlich einen anderen Weg gewählt, der ist vielleicht etwas herausfordernder, dass wir eher im Internen geschaut haben, wer sich grundsätzlich für das Thema Fahrrad begeistern kann. Und das auf verschiedenen Rollen und Arbeitsebenen. Einerseits natürlich klar mit Fokus auf Verkauf, dann natürlich mit Fokus auf Marketing und dann mit Fokus sozusagen im Service. So haben wir vor allen Dingen bei den ersten Partnern, wie zum Beispiel Anders, dann den Versuch gestartet, dass wir das interne Personal befragt haben, um herauszufinden, wer da das Mindset oder das Interesse an dem Produkt pflegt, um sie dann auf unsere Schulung basierend auf den Prozess beziehungsweise auf dem Produkt dann halt zu spezifizieren. Das heißt, wir haben mit ausgebildet, haben praktisch Workshops angesetzt, die bei dem Partner stattgefunden haben oder bei uns. So haben wir zum Beispiel vor allen Dingen den Verkauf und die jeweiligen Service-Rollen, die wir dann auserkoren haben, hier bei uns mal über 1-2 Wochen mit in die Manufaktur, in den Verkaufsprozess mit eingebettet und so direkt an der Materie lernen zu lassen. Das hat grundsätzlich auch sehr gut funktioniert, haben aber festgestellt, dass bei gewissen Punkten einfach dann Fachpersonal von außen kommen muss. Und da ist vor allen Dingen dann wieder Sänger Neo, die ich ja auch schon genannt hatte jetzt hier im Cast, ein Paradebeispiel, die sich sozusagen von vornherein dazu befähigt haben, entsprechendes Fachpersonal mit reinzunehmen. Aber das ist halt immer eine Frage des jeweiligen Autohändlers, Händlerin. Das heißt, man muss erstmal immer gucken, es geht ja um die Menschen letztendlich, bei uns zum Beispiel am Produkt, in der Mobilität der Fortbewegung. Es geht aber auch um die Menschen innerhalb der jeweiligen Autogruppe oder des Autohändlers.
Es gibt halt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Was mir dabei noch einfällt, ist auch eine Diskussion, die ich immer wieder mitgekriegt habe. Vielleicht ist das die Gretchenfrage für den Autohandel und Fahrräder. Stehen die Fahrräder quasi neben den Autos oder kriegen die einen eigenen Shop? Wie stehst du dazu?
Eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich habe ich da auch immer wieder meine internen und externen Diskussionen. Es ist abhängig vom Mindset des jeweiligen Autohauses. Ne? Das heißt, wie wollen Sie sich zukünftig aufstellen? Da würde ich euch immer wieder die Ausgangsfrage stellen, wer seid ihr zukünftig und welche Fahrzeuge als solches wollt ihr beraten? Das ist erstmal die grundsätzliche Frage. Wenn die Frage lautet und die Antwort höre ich am liebsten, hey, wir sehen uns zukünftig als eine Art Mobilitätshaus, Mobilitätshub, ja, als Schnittstelle für eine multidimensionale Mobilität, Qualität, die über mehrere Fahrzeugklassen hergerührt und ausgerichtet ist, dann würde ich eher sagen, macht es Sinn, das Produkt selbst mit reinzubringen und einzugliedern. Das heißt nicht, dass praktisch sich die Fahrzeuge Zweirad und Vierrad kannibalisieren müssen. Sie müssen in Ergänzung stehen. Ich habe auch prinzipiell schon Erfolgsrezepte als solches, die gesagt haben, okay, wir haben für uns erkannt, dass wir das Vierrad wirklich hauptberuflich dann dem entsprechenden Kollegenkreis für sich stehend beraten wollen und das Thema Fahrrad aber auch für sich stehend beraten wollen. Beispielsweise Euler-Gruppe. Sie haben aus den internen Strukturen heraus ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt, welches sich nur auf Fahrräder konzentriert und stationär auch nur als Fahrradberatung und Schnittstelle und Handel halt auch aufgestellt worden ist, was auch erfolgreich ist. Das ist jetzt wieder vollständig die Ausgangsfrage, wie die jeweilige Gruppe oder der Händler sich natürlich aufstellen möchte und wer intern als solches zur Verfügung steht. Deswegen gibt es da kein Schwarz und Weiß als solches. Das ist immer wieder abzufragen und deswegen gehen wir auch in unserer Standardisierung, wenn es darum geht, einen neuen Händler anzubauen, immer gleichermaßen vor. Natürlich ist es auch eine Frage der Investition. Auch der Autohandel merkt man immer wieder, nachvollziehbarerweise, dass sie teilweise sehr zögerlich reingehen. Dann kann man aber natürlich auch einen zögerlichen Erfolg erwarten. Also es spielt so viel von außen mit rein, dass man nicht ganz klar diese Gretchenfrage mit Ja oder Nein beantworten kann, beziehungsweise muss ich es auch hier wieder sehr offen formulieren.
Aber das ist ja gut, es kann sozusagen beides richtig sein. Es kommt halt drauf an, es muss eben passen. Ein Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte, war die Marktentwicklung für Fahrräder. Wir leben ja alle immer auch von den Headlines und nachdem E-Bikes lange Zeit, gerade in der Corona-Zeit, die Headlines bestimmt haben mit total positiven Nachrichten, war jetzt eben in letzter Zeit genau das Gegenteil der Fall. Also dann sind ja auch ein paar bekannte E-Bike-Hersteller nicht mehr am Markt. Was sagst du denn? Du bist mittendrin in diesem Markt. Grundsätzlich, was ist denn deine Prognose für diesen Markt?
Auch da wieder einleiten, wo kommen wir überhaupt her? So war natürlich schon zu sehen, dass wir vor Covid konjunkturell auf einem sehr hohen Peak waren. Das kann ich sogar gesamtwirtschaftlich jetzt auch in die Deutung bringen. Das heißt, Covid war jetzt einfach nur das Superlativ. Hat es natürlich beflügelt in dem Punkt, dass der Mensch sich, glaube ich, durch diese Krise, klingt jetzt makaber, aber viel stärker wieder hinterfragt hat denn je. Das heißt, vor allen Dingen im Einklang mit der eigenen Gesundheit, mit dem Gesundheitsbewusstsein, auch mit dem Umweltbewusstsein. Ja, das heißt, macht es überhaupt Sinn, immer zu konsumieren, in Massen, höher, schneller, weiter oder eben nicht? So haben wir da natürlich mit dem Thema Zweirad als eines der altbewährtesten Fortbewegungsmittel eine supergeile Schnittstelle gehabt, die in Covid-Zeiten der Gesundheit und Gesundheitsbewusstsein und auch vor allen Dingen den Freizeitaktivitäten dann dienlich war. Dass das Ganze natürlich wieder zurückgeht, war auch vollkommen klar. Das heißt, wenn man da kaufmännisch logisch geschärft rangegangen ist mit dem Blickwinkel, war natürlich klar, dass auf diesem Superlativ nicht noch ein Superlativ folgen kann. Natürlich war der Markt dadurch verzerrt, weil die Nachfrage extrem hoch potenziert wurde. Demzufolge konnte natürlich vor allen Dingen auf Wertschöpfungsseite das Ganze nicht sofort dann bestätigt bzw. auch bedient werden. Das heißt, da gab es zumindest erstmal auf Wertschöpfungsebene eine absolute Verzerrung. Soll heißen, dass wir vor allen Dingen in der jetzigen Phase der Konsolidierung, ja, und das ist definitiv eine Konsolidierung, die aber auch auf andere Industriezweige letztendlich zu deuten sind. Das heißt, die Stimmung, die Nachfrage ist gekippt und die Lager als solches sind entsprechend voll. Das sorgt dafür, dass sich der Markt jetzt natürlich bereinigt, natürlich zulasten einiger Existenzen und das tut mir auch wirklich leid. Wir bei Urwahn verstehen uns ja darin, wie ich auch schon skizziert habe, eigentlich der Verschwendung zu trotzen. Das heißt, immer bedarfsgerecht der Nachfrage entsprechend zu produzieren. Wir sind ein reaktionsschnelles Manufakturprodukt, welches individuell on-time, in-time produziert werden kann. Das bringen wir jetzt prinzipiell in den Handel rein, weil der Handel natürlich extrem gerade mit Liquiditätsengpässen aufgrund dieser Situation zu tun hat. Wenn ich da jetzt praktisch eine Prognose stelle, glaube ich, dass für gewisse Segmente, und da meine ich vor allen Dingen das mittlere, gehobene und auch das Premium-Luxus-Segment, sich darin verstehen muss, viel individueller am Kunden zu sein und vielleicht viel mehr Augenmerk auf die bedarfsgerechte Produktion zu legen, ohne größere Verschwendung. Höher, schneller, weiter kann nicht das Ziel sein. Wenn wir jetzt uns mal die multiplen Krisen angucken, denen wir jetzt so unterlegen waren in den letzten Jahren, mit Covid angefangen, Energiekrise, Klimawandel als solches noch, Klimakrise, Kriege vor der Tür, sollten wir uns jetzt eigentlich stärker denn je mal die Frage stellen, ob das, was wir machen, überhaupt noch sinnvoll ist. Das heißt, dieser Konsumgedanke, der unerschöpflich, unmächtig weitergeht. Neben der Konsolidierung, in der wir uns jetzt befinden, ist die Fahrradindustrie auf sehr gutem Wege. Das heißt, wenn wir uns mal die Kurve sozusagen der Konjunktur anschauen, wird das Thema Zweirad, explizit E-Bikes und Mikromobilität eines der Themen bleiben. Vor allen Dingen unter Berücksichtigung dessen, dass unsere Städte immer größer werden. Sie wachsen kontinuierlich und sie werden vor allen Dingen demografisch neu besetzt durch neue Generationen, die natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Mobilität als solches fahren. Da kann man statistisch vor allen Dingen auch mal reinhören. Wenige machen mittlerweile in gewissen Altersstrukturen überhaupt noch der jungen Generation einen Führerschein, schauen vielmehr, dass sie sozusagen bewusster die Mobilität nutzen durch Öffis oder Mikromobilität wie E-Scooter oder Zweiräder, E-Bikes etc. Plus wird auch der Gedanke nach Besitztum vielleicht auch ein ganz anderer sein. Wo wir jetzt ja schon merken, durch Finanzdienstleistungen wie Leasing oder dann praktisch weiteren Dienstleistungen wie Sharing und Renting, wird auch da ein ganz anderer Anspruch als solches bestehen. Und genau in diesen Schnittmengen, vor allen Dingen dann auch politisch engagiert, wo sich die Städte als solches wieder anders gestalten sollten in Zukunft, was ja auch gewisses Engagement als solches schon eine Unterstützung findet, ist, dass auch die Stadtbilder vielmehr wahrscheinlich hoffentlich wieder einen grünen Kern zurückerlangen. Und auch da sehe ich viel mehr Raum als solches, der sich hoffentlich zugunsten unserer Lebensqualität verändern sollte, wo vor allen Dingen dann grünere Fortbewegungsmittel, auch im Package kleinere Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad, dann wiederfinden werden. Und so sehe ich die Kurve für den Fahrradsektor, für das Zweirad, für das Fahrrad als solches definitiv in der Tendenz stark steigend.
Gerade das Thema E-Bikes ist ja auch ganz eng verbunden mit dem Thema Leasing, also grundsätzlich Bikes durch Jobrad, die das ja quasi erfunden haben für Fahrräder. Aber auch das spricht ja dafür, dass ich viel mehr mir ein Fahrrad aussuche, was zu meinen aktuellen Bedürfnissen trifft. Es gibt ja auch ein so breites Angebot wie nie. Und da finde ich, passt eben zum Beispiel dieses Leasing- oder Sharing-Konzept ja viel mehr dazu. Und das ist ja was, was eben auch der Autohandel natürlich auch bei seinem Angebot verstärkt feststellt. Privatleasing ist ja etwas, was steigt. Oder gerade beim Thema E-Mobilität ist eben Leasing ein großer Treiber. Und ich finde deine Vision von der grüneren Stadt, dem lebenswerteren, humanzentrierteren Leben total schön. Und was da vielleicht auch noch reinpasst, das ist ja auch das Thema gebrauchte E-Bikes. Jetzt sind eben E-Bikes eine ganze Weile auf dem Markt. Es gibt dieses Jobrad-System oder überhaupt das Leasing-System, was dafür sorgt, dass eben Fahrräder dann auch irgendwann wieder zurückwandern in den Kreislauf. Was siehst du denn da für gebrauchte E-Bikes oder Fahrräder? Was ist denn da deine Prognose? Wie wird sich dieser Markt entwickeln? Ich glaube, im Moment ist der ja noch gar nicht so stark vorhanden. Ja, was denkst du?
Das ist ein gigantischer Markt. Also das kann ich ganz kurz so beantworten. Wir selber haben das ja für uns schon entdeckt, wobei wir ja in unserem Mikrokosmos unterwegs sind. Wir sind ja eine Manufaktur, das heißt von unseren Absatzzahlen im Vergleich sind wir ja noch ein recht kleines Licht, zumindest im Branchenvergleich. Aber wir haben uns auch zur Aufgabe gesetzt, jetzt auch wieder in Bezug auf die Nachhaltigkeit, dass wir Produktlebenszyklus auch in dieser Leihbetrachtung schließen wollen. Das heißt, wenn unsere Urwarmbikes aus dem Leasing zurückkehren nach circa 3 Jahren, was passiert denn? Das heißt, wir haben uns ab der ersten Stunde schon damit auseinandergesetzt, frühzeitig, dass wir den Refurbishment als solches unterlegen sind, um genau diese Gebrauchträder zurücknehmen zu können, aufbereiten zu können. Ja, wir hauchen eben sozusagen ein zweites Leben ein, ohne groß sie zu verändern und bringen sie sozusagen zu Preisvorteilen, weil sie, wie gesagt, ja schon Kilometern und einem Gebrauch unterlegen waren, dann wieder in den Markt. Für die Leute, die nicht unbedingt den Anspruch pflegen, ja, ich brauche ein komplett fabrikneues Fahrrad als solches. Und so kurbeln wir da auch eigentlich wieder den Zyklus an, schaffen einen Kreislauf. Und genau das passiert jetzt aber auch im Gesamtmarkt. Wie Jobrad zum Beispiel auch zeigt, die haben ja in der Gruppe jetzt Bravo mit drin oder Refurb, große Plattformen. Da gibt es schon zahlreiche Platzhirsche, die für sich diesen Markt erkannt haben. Weil das Thema Leasing ist ja vor allen Dingen im Fahrradhandel noch ein sehr junges Thema. Ja, das ist ja noch jetzt erstmalig in Covid so extrem ausgelebt worden. Und irgendwann kommen ja diese Produkte zurück. Und dann ist halt die Frage, wie du sie auch schon richtig einleitest, Inga, was passiert damit jetzt? Müssen sie wieder zurückgeführt werden, also verschrottet werden? Oder aber gibt es da den Grundgedanken einer Aufbereitung? So wie es eigentlich automotiv schon lebt. Leasing ist ja da schon ein langfristiges Thema und wird genau da so angesetzt mit den Gebrauchtwaren oder mit den Leasingrückläufern. Genau das Gleiche spielt sich jetzt eigentlich in der Fahrradindustrie ab. So haben wir jetzt praktisch eigentlich mit diesen Sekundärgedanken eigentlich einen Innovationsmarkt vor uns stehen, der gerade mal am Anfang in den Kinderschuhen steht.
Was sind jetzt denn die großen Trends, die beim Fahrradmarkt noch so auf dem Tableau stehen? Ich lese immer mal wieder von chinesischen Wasserstofffahrrädern, aber keine Ahnung. Also da würde ich mich freuen, wenn du mal deinen Eindruck schilderst.
Also Wasserstoff als solches wird es, glaube ich, nicht gleich sein. Ich glaube, das würde jetzt im aktuellen Status quo der Technologie, würde es noch gar keinen Sinn ergeben. So, ne? Vielmehr ist für mich die Frage gestellt, wo geht's hin mit den Plattformen? Das heißt, wie sieht die Demografie in der Nutzung aus? Also ich komme jetzt schwerpunktmäßig sehr stark aus der urbanen Mobilität. Da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Da liegt auch für mich zumindest aktuell der größere Innovationsmarkt vor uns. Und ich finde es spannend, eher zu denken, wie sieht das Fahrrad in Zukunft aus? Ist es überhaupt durch eine Kurbeleinheit, durch Pedalen als solches angedacht? Ticket geben. Ja. Oder ist es vielleicht eine rein elektrische Fortbewegungsmöglichkeit, die vielleicht sogar motorradähnlich mit einem Sozius bespickt ist, um möglichst viel eigentlich aus dem Fahrzeug herauszuholen. Weil vom Package her, wenn man das Fahrrad betrachtet, ist es eigentlich dafür ausgelegt, in dieser Größe mehrere Personen oder mehrere Objekte mitzuführen. Und das sollte eigentlich meiner Meinung nach bestmöglich ausgenutzt werden. Aber in wirklich effizienter Art und Weise. Weil wenn wir uns die heutigen Lastenräder angucken, werden sie immer größer, schwerer, länger. Sie können zwar unzählige Objekte oder Personen mitführen, sie sind aber dem Radstand von Kleinwagen immer mehr ebenbürtiger. Und wenn wir jetzt wieder auf Stadtbild zu sprechen kommen, kann das nicht die Lösung sein, jetzt Parkplätze zukünftiger Art und Weise für Cargo-Bikes zu schaffen, die einen ähnlichen Raum einnehmen wie Kleinwagen. Da geht für mich eigentlich die Trendprognose hin, dass das Package Fahrrad eigentlich neu gedacht werden muss. Das heißt einmal auf Antriebsebene. Da wird, glaube ich, nochmal eine Menge passieren. Das heißt potentere Motoren, leichtere Akkus, viel mehr Zuverlässigkeit über die Akkus, mehr Reichweite als solches, mehr Drehmoment. Smart Biking wird Thema sein. Ich meine, einer der Größen wie Van Moof oder Cowboy haben es vorgelebt, dass Software auch immer wieder ein Thema ist, wobei man da auch nicht überpacen darf, weil es geht immer nur ums Radfahren letztendlich. Ja, das sind eigentlich, glaube ich, so schon die Knackpunkte, weil ich immer wieder festgestellt habe, auch aus eigener Erfahrung heraus, wo wir schon viel durchdacht haben, dass es beim Fahrradfahren im Kern eigentlich um das Nützliche und Innige geht. Das heißt, wir dürfen nicht die Erwartungshaltung haben, sag mal, die Technologie vom Auto ins Fahrrad zu drücken, weil die Mobilität mit dem Fahrrad ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Deswegen sind es für mich eigentlich diese zwei Knackpunkte: Antrieb, dann vielleicht Baustruktur als solches, mehr Personenmitnahme sind es drei, und Smart Biking. Das heißt, wie mache ich es intelligenter in einem, ja, doch dem Gebrauchsszenario entsprechenden Weg, das heißt sich überpacen. Und vielleicht auch eine vierte, es ist die Nachhaltigkeit, ne? Wertschöpfung, ganz, ganz deutlich. Das heißt, wo kommen die Räder her, das Produkt? Es muss nicht immer regional sein, aber zumindest sollte die Wertschöpfung gewissen Standards unterlegen sein, die natürlich auch einen Impact auf unser Footprint haben. Wenn man das jetzt alles durchmischt, ja, ich glaube, das wäre für mich so die Zukunft letztendlich. Und da spielen natürlich dann auch diese Möglichkeiten von Sharing Renting eine ganz große Rolle, wo man vielleicht auch Hub-Gedanken führen kann, wo man halt die Schnittstelle für eben solche Räder bietet. Wo man sagt, okay, ein zum Beispiel Mehrfamilienhaus kann multidimensional sich an einem Hub bedienen und unterschiedliche Räder gebrauchen, bedarfsgerecht zu jeweiligen Situationen im Gebrauchsszenario des jeweiligen Tages.
Da sieht man ja, da sind noch richtig viele Innovationsfelder. Was habt ihr euch denn auf die Fahne geschrieben?
Also den Plattformgedanken, den führen wir ja selber schon. Auch das Kreislaufprinzip, die Nachhaltigkeit als solche, das haben wir geschafft. Aber für uns ist jetzt natürlich das Smart Biking sehr interessant. Da haben wir auch schon einiges in der Vorentwicklung. Und vor allen Dingen das Thema Cargo, wobei wir das nicht als Cargo definieren, sondern eher als Utility-Gedanken. Das heißt, wie kann ich aus dem Produkt Fahrer zum aktuellen Zeitpunkt am meisten rausholen? Das stellt für uns die Modularität eigentlich die größte Chance dar. Das heißt, wir denken gerade unser eigenes Produkt, unser eigenes Segment noch modularer. Das heißt, wie ich es gerade auch skizziert habe, heute möchte ich mich normal fortbewegen mit dem Fahrrad oder als E-Bike. Morgen möchte ich es gerne im Package so erweitern, dass ich Personen, Tiere oder Getränke oder Einkauf mitnehmen kann.
Also ich glaube, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über Fahrräder, den Fahrradmarkt gesprochen. Wir als mobile.de versuchen da ja natürlich auch ein bisschen was zu tun und auch ein bisschen zu treiben und zu verstärken, indem wir ja selber demnächst E-Bikes auf unserer Plattform anbieten werden. Genau, und was denkst du? Meinst du, das macht einen Unterschied, dass mobile.de jetzt im Fahrradmarkt sein wird?
Ich denke schon. Also ihr seid ja im Platzhirsch, wenn es um das Thema Sekundärverwertung Vierrad geht, ne? Und ihr seid ja da, wie gesagt, auch einer der Platzhirsche. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass vor allen Dingen die Großen, die halt schon allgegenwärtig sind, da auch Bewegung reinbringen. Weil es gibt ja viele kleine Akteure. Ich meine, wir sind auch ein kleinerer Akteur. Aber wir müssen uns durchbeißen und haben natürlich, es ist sehr schwer, da natürlich wirklich einen Impact zu erzeugen und zu hinterlassen. Also von der Warte wünsche ich euch da ganz viel Glück und Erfolg und auch vor allen Dingen Durchhaltevermögen für euer Unterfangen zum Thema E-Bike. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dort Zeichen zu setzen und dran zu bleiben.
Das machen wir und wir sind alle so stolz darauf, dass wir das jetzt machen und freuen uns eben dir und der Fahrradbranche da hoffentlich eben auch einen guten Impuls zu geben und eine tolle Plattform zu sein. Damit sind wir am Ende von unserem Podcast gelandet. Wenn Sie, liebe Händler oder wer auch immer gerade zuhört, wenn Sie Interesse haben, in den Fahrradbereich einzusteigen, seien Sie mutig. Ja, auf jeden Fall sind die Prognosen sehr positiv. Und wir wissen aus Befragungen von unseren Händlern, dass ein nachhaltiges Sortiment für immerhin 60% der Händler immer wichtiger wird und dass 2/3 der Autohäuser glauben, dass sie auch einen Beitrag zum Klimawandel leisten können. Und das, finde ich, sind total schöne Zahlen hier am Ende des Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn wir alle bald viel mehr Fahrräder verkaufen. Sebastian, ich danke dir total für das super interessante Gespräch.
Ja, danke, Linga. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sollten hier gemeinschaftlich was bewegen. Deswegen wünsche ich euch auch hier nochmal viel Erfolg für euer Vorhaben zum Thema E-Bike.
Danke, Sebastian.
Goodbye.